NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute beginnt eine neue Lesung. Nee, da muss ich kurz noch was dazu sagen. Heute beginnt eine neue Lesung. Und zwar Die Allee von Florentine Anders, ein Debütroman. Da geht es um einen Idealisten, Hermann Henselmann, der nach dem Zweiten Weltkrieg zum Chefarchitekten des sozialistischen Ostberlins werden soll und in Konkurrenz geschickt wird zu dem Westberliner Hans Scharoun. Die Frau von Hermann Henselmann, Isi, möchte eigentlich auch Architektin sein. Sie soll sich aber um eine Familie mit 8 Kindern kümmern. Ein Roman über Architektur im politischen Umfeld. Jördis Triebel liest jetzt die erste Folge von 10 aus Die Allee von Florentine Anders.
Prolog. Es könnte ein perfekter Tag sein in diesem Spätsommer 1960. Isa ist vor einigen Tagen 18 geworden, endlich volljährig. Die Mittagssonne wärmt ihr Gesicht. Sie steht an einer roten Ampel am Frankfurter Tor, um die riesige Kreuzung zu überqueren. So wie immer, wenn sie versucht, nach der Arbeit im Einrichtungshaus noch die Straßenbahn Richtung Pankow zu erwischen. Aber diesmal ist es anders. Vielleicht sitzt dieser schmierige Bundeswehrsoldat sogar schon dort im Atelier, dem Vater am Löwensessel gegenüber, und gibt stolz seine Verlobung mit ihr bekannt. Als sich ein himmelblauer Trabant der Kreuzung nähert, löst sie sich aus der Menschentraube und läuft auf die Straße. Die Menschen hinter ihr schreien entsetzt auf. Eine Frau versucht noch, sie an ihrer blauen Bluse zu fassen und zurückzuhalten. Zu spät. Isa fliegt über die Motorhaube und landet krachend auf dem schwarzen Asphalt der Allee. Merkwürdigerweise hört sie das Geräusch des Aufpralls, als stünde sie daneben. Sie schaut sich das Bein an, das am Oberschenkel so komisch abgeknickt ist, als wäre es nicht ihr eigenes. Die Beifahrerin steigt aus und flucht. »So eine dumme Kuh! Rennt direkt ins Auto!« Während ihr Mann stumm und blass daneben steht, ist der Redeschwall dieser Frau kaum zu stoppen, als müsse sie der Menschenmenge, die sich inzwischen um sie versammelt hat, erklären, warum sie überhaupt hier auf dieser Allee unterwegs ist. Isa kann später jedes Wort der Frau in ihrer Erinnerung abrufen, während sich die Sekunden davor aus ihrem Gedächtnis gelöscht haben. Die Sirene des Rettungswagens kommt näher. Isa beobachtet die Handgriffe der Sanitäter. Erst im Krankenwagen, auf dem Weg über die noch kriegsversehrten Straßen ins nahegelegene Krankenhaus Friedrichshain, spürt sie bei jedem Schlagloch einen heftigen Schmerz. Die lange Narbe am Oberschenkel meiner Mutter ist nicht zu übersehen. Ihr linkes Bein ist seither etwas kürzer als das rechte. Wir Kinder fragten oft nach der Narbe, hörten der schaurigen Geschichte zu, stellten uns mit Röntgenaugen den langen Nagel vor, mit dem der Knochen zusammengehalten wird. In allen Einzelheiten malten wir uns das schimpfende Ehepaar aus dem Trabant aus, wie sie im Krankenhaus operiert wurde, wie sie wieder laufen lernte. Seltsamerweise haben wir als Kinder aber nie danach gefragt, warum sie bei einer roten Ampel in ein Auto gelaufen ist. Kleinen Kindern passiert so etwas, aber sie war kein kleines Kind. Erst viele Jahre später stelle ich diese Frage. Wir sitzen zusammen am Küchentisch im Haus des Kindes am Strausberger Platz, dort, wo sie früher schon als junges Mädchen mit ihren Eltern wohnte. Ich halte ein Foto in der Hand, das an ihrem 18. Geburtstag entstand. Darauf trägt sie einen aufgetürmten Dutt und einen kurz geschnittenen, zur Seite gekämmten Pony, wie Audrey Hepburn in Frühstück bei Tiffany. Sie lächelt fröhlich in die Kamera, sodass sich ihre Grübchen in den Wangen zeigen. Es sind wohl die Sommersprossen und ein etwas schräg stehender Schneidezahn, die das Gesicht kindlicher wirken lassen, als es ihr lieb ist. Mit einem kräftigen schwarzen Lidstrich versucht sie dagegen anzukämpfen. Was ist wirklich passiert? Meine Mutter erzählt von einer unfreiwilligen Verlobung mit dem Bundeswehroffizier Adam von Glieger, der gerade von West nach Ost übergelaufen war. Sie erzählt von Erpressung und Spionage, von der Angst vor ihrem jähzornigen Vater, von ihrer Verzweiflung, aus der blaue Trabant in diesem Moment der einzige Ausweg schien. Sie erzählt von unglaublichen Geschichten, die sie schon damals nicht verstand und die sie bis heute nicht versteht. In ihrer Familie wurde nie darüber gesprochen. Weder mit ihren 7 Geschwistern, noch mit ihren Eltern. Der Unfall war ein Unfall. Punkt. Dieses Schweigen war Teil des Systems. Schließlich konnte damals ein falsches Wort, das von den Kindern unbedacht an Freunde weitergegeben wurde, gefährlich sein. Mitunter sogar lebensgefährlich. Und der übergelaufene Bundeswehroffizier war damals eine große Nummer. Er berichtete im Osten von angeblichen Angriffsplänen des Westens. Von Angriffsplänen, die später als Argument genutzt wurden für den Bau der Mauer, den antifaschistischen Schutzwall. Seltsam ist nur, dass dieses Schweigen auch viel später nicht gebrochen wurde, als es die DDR und die Mauer längst nicht mehr gab. Kurz bevor meine Großmutter Isi mit 92 Jahren starb, hatte meine Mutter sie noch einmal gefragt, wie diese Geschichte mit dem Bundeswehroffizier zu erklären ist. Hatte sie oder der schon lange verstorbene Vater womöglich vorher ihr Einverständnis gegeben, die Verlobung bei der Stasi heimlich abgenickt? Sie würde verzeihen. Sie möchte nur verstehen. Eine Antwort bekam sie auch diesmal von der Mutter nicht. Es dauerte fast ein Jahr, bis ich aus den über Jahrzehnte verdrängten Erinnerungen meiner Mutter für mich in unzähligen Gesprächen ein ungefähres Bild ergibt. Dabei erzählt sie verhalten, bruchstückhaft, sprunghaft. Manches verdreht sich in der Erinnerung. Es sind Bausteine eines Lebens, die ich hin und her wende und für sie zusammensetze, so wie sie zu passen scheinen, ohne Anspruch auf Wahrheit. Denn auch meine Mutter hat in ihrem Gedächtnis die unerklärlichen Leerstellen längst mit erfundenen Geschichten ausgemalt. Und die Geschwister? Wissen sie mehr? Vermuten sie etwas? Ihre Antworten könnten widersprüchlicher nicht sein. Während der eine sagt, Hermann hätte alles für seine Kinder getan, antwortet der andere, Hermann hätte jedes seiner Kinder verkauft. Beides stimmt, sagt meine Mutter. Um das zu verstehen, muss ich die ganze Geschichte erzählen. Von Anfang an. 1931. Isi wird in die Berliner Gesellschaft eingeführt. Isi steht in ihrem Zimmer unterm Dach und kämmt ihre schwarzbraunen Locken. Sie kann sich immer noch nicht an den Anblick gewöhnen. Ihre Mutter hatte sie überredet, sich für diesen Abend Locken eindrehen zu lassen. Locken, die mehrere Wochen halten durch irgendwelche neuartigen chemischen Verbindungen, die ihr noch immer auf der Kopfhaut brennen. Das würde sie etwas älter und moderner aussehen lassen, hatte ihre Mutter gesagt. Isi ist 16. Sie fühlt sich ganz und gar nicht modern, mit dem gepunkteten rosa Georgette-Kleid, das sie schon zu ihrer Konfirmation getragen hatte. An diesem Abend soll sie in die Gesellschaft eingeführt werden, wie ihre Mutter es nennt. Die Mutter hat zu diesem Anlass ein paar Leute zum Tanzabend eingeladen. Die Schule hat Isi abgeschlossen. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt, die Welt der Erwachsenen. Dabei weiß sie überhaupt nicht, was jetzt werden soll. Seit ihrer Kindheit träumt sie davon, Architektin zu werden. Doch der Traum scheint geplatzt, jetzt, da sie den Sprung ans Gymnasium nicht geschafft hat. Lieber würde Isi sich vor diesem Abend drücken und wie immer dem kleinen Bruder im Nachbarzimmer etwas zum Einschlafen vorlesen, während aus dem Salon die Klänge des Hausmusiktrios ihres Vaters nach oben dringen. Der Vater an der Geige, die beiden Ärzte Sauerbruch und Bergmann am Cello. Vor 2 Jahren erst ist sie mit ihren Eltern und Geschwistern von Kassel nach Berlin in diese riesige Backsteinvilla auf dem Gelände der Charité gezogen, nachdem ihr Vater Günther hier seine Stellung als Verwaltungsdirektor angenommen hatte. 14 Zimmer hat die Villa. Isi, ihre ältere Schwester Karin und der viel jüngere Bruder Raimund wohnen unter dem Dach. Ihre Mutter Sibylle ist Malerin und nutzt eine ganze Etage als Atelier. Unten gibt es Arbeitsräume, einen Salon, die große Diele mit einer geschwungenen Treppe und im Souterrain die Küche, aus der das Essen mit einem Aufzug nach oben kommt. An den Abenden mit Hausmusik und Dinner im Salon hat Isi den Sohn von Sauerbruch schon häufiger getroffen. Er ist 2 Jahre älter als sie und macht gerade Abitur, genau wie ihre Schwester Karin. Karin könnte den ganzen Abend mit ihm über das Gymnasium reden, aber Isi findet dieses Gerede sterbenslangweilig. Heute, an dem Abend, den ihre Mutter für sie im Haus Vaterland arrangiert hat, soll ausgerechnet er zur Tischgesellschaft dazugehören. Die Vorstellung, neben ihm zu sitzen, ohne zu wissen, worüber sie mit ihm sprechen soll, macht sie jetzt schon nervös. Und beim Tanzen ist sie ungeschickt, stolpert eher, als dass sie über das Parkett gleitet. Sie wünschte, ihre Schwester Karin könnte dabei sein. Sie ist zwar nur ein Jahr älter, aber Isi findet sie viel selbstbewusster. Sie bewegt sich anmutig, sie ist unterhaltsam und klug. Auf Karin kann sie an diesem Abend nicht zählen. Sie liegt mit einer Angina im Bett. Zum Glück werden wenigstens ihre beiden Cousinen mit dabei sein. »Isi, wir müssen los, das Taxi wartet schon«, ruft ihre Mutter von unten herauf. Die Mutter freut sich, endlich wieder tanzen zu gehen. Sie trägt einen ihrer ausgefallenen Hüte mit einer Feder auf dem Kopf, ein wunderschönes Kleid in dunklem Violett. Ihre Schuhe hat sie passend dazu im Atelier mit violetter Ölfarbe übergepinselt. Seit sie in Berlin ist, lebt sie auf. Hier hatte sie nach ihrem Kunststudium in Düsseldorf bei dem Maler Lovis Corinth gearbeitet und zusammen mit ihrem Bruder Eberhard, der in der großen Stadt auf sie aufpassen sollte, das wilde Nachtleben der 20er Jahre genossen. In Kassel hatte sie sich immer nach Berlin zurückgesehnt. Während Isi mit den Schuhen umständlich die Treppe herunterstarkst, saust der vierjährige Raimund auf dem Gelände an ihr vorbei in die Diele, um sie zu verabschieden. Der Vater steht mit seinen Ärmelschonern an der Tür und mustert Mutter und Tochter mit einem Lächeln. »Viel Spaß«, ruft er ihnen zu. Er bleibt zu Hause bei Raimund und Karin und ist ganz froh darüber. Seine Lunge macht ihm zu schaffen und er hat auch nicht viel übrig für so einen Amüsiertempel wie das Haus Vaterland. Isi kennt das Haus Vaterland. Sie war dort schon im Café und auch im Kino, aber noch nie in dem großen Ballsaal direkt unter der Kuppel des Gebäudes, in den sie mit einem der zahlreichen Aufzüge gelang. Isi fühlt sich erschlagen von dem verspiegelten Saal mit den goldenen, riesigen Palmen, die aus den Säulen ragen. Sie sitzt verkrampft neben dem Arztsohn und versucht, über den Tisch hinweg mit den Cousinen ins Gespräch zu kommen, gegen die Tanzkapelle anschreiend. Die kleine Gesellschaft ist vollzählig. Alle Stühle sind besetzt, bis auf einen. Jede Cousine hatte den Auftrag, einen Tischherrn mitzubringen. Und der eine scheint nicht ganz zuverlässig zu sein. 1931. Hermann im Haus Vaterland. Hermann sitzt im Kino. Als sich der Vorhang schließt, sieht er auf seine Armbanduhr. Er weiß, dass er zu spät ist, aber er pfeift drauf. Der Film war es allemal wert. City Lights von Charlie Chaplin, den wollte er sich nicht entgehen lassen. Es ist ohnehin nur eine Gefälligkeit für eine Arbeitskollegin, die an diesem Abend einen Tischherrn braucht. Und praktischerweise ist der Palmensaal ja direkt im selben Gebäude wie das Kino. Hermann springt auf, noch während der Abspann läuft, und hastet zur Tür, um nicht hinter den anderen am Ausgang warten zu müssen. Als er im Palmensaal an den Tisch mit der etwas verstockten Gesellschaft kommt, versucht er, sein Zu-spät-Kommen mit fröhlicher Gesprächigkeit zu überspielen. Bevor eine unangenehme Frage aufkommen kann, schwärmt er, wie Chaplin in dem neuen grandiosen Film als Hochstapler ein Blumenmädchen erobert. Er zieht sein Jackett aus, krempelt seine Hemdsärmel hoch und fordert die anderen zu einer kleinen Vorstellungsrunde auf, die er sogleich als erster beginnt. Hermann ist 26 und arbeitet als Architekt. Aktuell baut er sein erstes selbst entworfenes Haus, die Villa Kenwin in der Schweiz. Ganz nach dem Vorbild seines Idols Le Corbusier. Ihm entgeht nicht, wie er bei diesen Worten das Interesse des hübschen Mädchens mit den dunklen Locken weckt. »Das ist ja großartig. Meine Tochter möchte Architektin werden«, sagt die Mutter und ordnet an, dass sofort die Plätze getauscht werden, damit Hermann neben Isi sitzen kann. Von nun an reden die beiden den ganzen Abend, nicht nur am Tisch, sondern auch auf der Tanzfläche. Dabei bringt Hermann Isi immer wieder zum Lachen mit gemeinen Witzen über andere Tanzpaare. Isi himmelt ihn an und das weckt seine Jagdlust. Dabei ist sie, das weiß er, viel zu jung für ein Abenteuer. Keine schnelle Jagdtrophäe, wie er sie von den wilden Festen an den Hochschulen gewohnt ist. Hermann wird immer eloquenter und erhält bald die gesamte Tischgesellschaft, wobei er kaum noch den Blick von Isi losreißen kann. Dieses blasse Gesicht, so unverdorben und sanft. Sie strahlt etwas Vornehmes aus, das nicht aufgesetzt, sondern naturgegeben scheint. Noch nie hat er in dieser verruchten großen Stadt so etwas Reines gesehen, denkt er. Er hat das Gefühl, sie auffangen zu wollen, bevor sie fällt, nicht nur beim Tanzen. Am Ende des Abends verspricht er ihr, ihr zu helfen, eine große Architektin zu werden, auch ganz ohne Abitur. Wie das geht, könne er ihr erklären, wenn sie sich bald wiedersehen. Hermann geht beschwingt nach Hause, in seine kleine Einraumwohnung und heizt den Kanonenofen ein. In dem Zimmer haben gerade so eine blaubezogene Liege, ein in den passenden Bauhausfarben gestrichenes rot-schwarzes Wandregal und ein Glastischplatz. Er muss Isi wiedersehen. Aber das ist nicht so einfach. Sie ist 10 Jahre jünger und noch nicht einmal volljährig. Außerdem kommt sie aus einer vornehmen Adelsfamilie. Da führt kein Weg an den Eltern vorbei. Die Mutter hatte er von sich eingenommen, das hatte er gespürt. Die Malerin hatte etwas übrig für seinen unangepassten, kreativen Geist. Noch am selben Abend setzt er sich an den Glastisch, schiebt das Zeichenbrett zur Seite und schreibt einen Brief an Sibylle Ascheberg von Bamberg. Darin bittet er sie, ihre so begabte und an Architektur interessierte Tochter beruflich beraten und bilden zu dürfen. Um keine Zeit für lange Postwege zu verlieren, schreibt er seine Telefonnummer darunter. Dann geht er noch mal raus in die Nacht und steckt den Brief in den Kasten. Die Mutter ruft schon 2 Tage später zurück und sie verabreden ein Treffen. Als Hermann mit einem Stapel Architekturzeitschriften in der Tasche vor der großen Villa auf dem Charité-Gelände steht, kommt er sich ganz kurz wie der Hochstapler Chaplin vor. Aber gerade das Wagnis findet er spannend. Er streicht sich seine vorwitzige Locke aus dem Gesicht und läutet an der Tür, die so hoch ist, dass sich jeder Mensch davor winzig fühlen muss. Vater Günther öffnet und empfängt ihn freudig. Er selbst ist brennend an neuer Architektur interessiert und überschüttet ihn mit Fragen, noch bevor Hermann Isi begrüßen kann. Im Salon holt Hermann seine Zeitschriften aus der Tasche und breitet sie vor Isi aus. Er zeigt ihr die interessantesten neuen Bauten, die gerade in Amerika entstehen. Fasziniert schaut sich Isi das Martin House am Eriesee an. Ein Sommersitz, den Frank Lloyd Wright gerade für ein befreundetes Ehepaar fertiggestellt hat. Hermann schwärmt von Lloyd Wright, erklärt Isi, wie sich die Wohnbereiche des Hauses organisch mit der Natur und der Kunst verbinden. Den sogenannten Prairie-Stil hat der Amerikaner begründet und dabei hatte er nie einen Studienabschluss. Vor allem sein letzter Halbsatz, den Hermann so beifällig anbringt, zaubert ein Lächeln in Isis Gesicht. Sie will alles über diesen Lloyd Wright wissen. Die Eltern und der kleine blondgelockte Bruder Raimund weichen den beiden die gesamte Zeit über nicht von der Seite. Schließlich zieht Hermann das Buch »Kommende Baukunst« von Le Corbusier aus seiner Tasche. Corbusier ist sein großes Vorbild. Für Hermann verkörpert er die Zukunft des Bauens. Er trägt Isi auf, das Buch bis zu seinem nächsten Besuch zu lesen, damit sie dann darüber sprechen können. So hatte er es sich zuvor zurechtgelegt, um sicherzugehen, dass dieses Treffen nicht das letzte sein wird. Allerdings überlegt Hermann, wie er der Beobachtung durch die Eltern entkommen kann, wie er Isi näher kommen kann, wenigstens so nah wie beim Tanzen im Palmensaal. Das scheint im Hause der Familie unmöglich. Am Ende schlägt er vor, mit Isi in den nächsten Tagen eine private Führung durch die Architekturausstellung am Funkturm zu unternehmen. Mutter und Vater schauen sich nachdenklich an. Ihnen ist nicht entgangen, dass Isi verliebt ist. In den vergangenen Tagen sprach sie von nichts anderem als von dem jungen Architekten. Einverstanden. Karin wird euch begleiten, sagt die Mutter schließlich beherzt. Das Problem wird sich lösen lassen, denkt Hermann und bedankt sich für das Vertrauen. Schon beim Verlassen der Villa schmiedet er einen Plan, wie er die Aufpasserin Karin durch den Charme eines Freundes in der Ausstellung außer Gefecht setzen kann. Der Plan geht auf. Irgendwann gelingt es ihm, mit Isi allein in einem ausgestellten Junggesellenzimmer von Mies van der Rohe zu stehen, sie zu umarmen und sich mit ihr vorzustellen, sie beide würden darin wohnen. Von nun an gelingt es Hermann, Isi auch häufiger in seine kleine Wohnung zu lotsen, um dort weiter an ihrer Zukunft als große Architektin zu bauen. Was soll das bringen, diese alten Geschichte mit diesem Bundeswehroffizier nachzuspüren? Du hast keine Ahnung vom Kalten Krieg, sagt meine Tante Steffi energisch. Die Eltern werden ihre Gründe gehabt haben, zu schweigen. Gerade gegenüber deiner Mutter, die immer gelogen hat und mit ihren ausgedachten Geschichten die Eltern ständig in Schwierigkeiten gebracht hatte. Und dann lenkt sie doch ein, wie so oft, und legt eine Fährte. Wenn du wirklich wissen willst, wie gefährlich es damals war, über solche Dinge zu reden, dann musst du Onkel Raimund fragen. Raimund lebt in Bonn. Ich habe den jüngeren Bruder von Isi nie kennengelernt. Er hatte jeden Kontakt mit der Familie gemieden, um nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Ich sitze mit meiner Mutter im Auto auf dem Weg nach Bonn. Raimund ist fast 90. Es bleibt nicht mehr viel Zeit, ihn selbst zu befragen. Meine Mutter hatte Raimund seit ihrem 6. Lebensjahr nicht mehr gesehen. Er hatte sich damals für die andere Seite entschieden und wenig Verständnis für Karin und Isi, die ihren Männern Havemann und Hänselmann in den Osten folgten. Jeder Kontakt zu seinen beiden Schwestern hätte ihn später den Job als Beamter im Auswärtigen Dienst kosten können. Nur ab und zu schickte Isi ihm Fotos von den Kindern. Er hat sie alle sorgsam aufbewahrt und breitet sie an diesem Wochenende wie einen Schatz aus. Er hasste die DDR, die seine Familie getrennt hatte und die, da war er sich sicher, auch seine Schwestern bedrückte. Raimund wohnt in einer eleganten Eigentumswohnung aus den 70er Jahren, die einem Museum gleicht. Neben ostafrikanischer Kunst, die er in seiner Zeit als Diplomat der Bundesrepublikanischen Botschaft in Tansania gesammelt hat, hängen die Ahnenbilder der Familie Aschebach von Bamberg und etliche Kunstwerke der Mutter Sibylle. All die abgebildeten Vorfahren werden an diesem Wochenende wieder lebendig. Das Wiedersehen in Bonn ist wie eine Familienzusammenführung nach 70 Jahren. Raimund erzählt 2 Tage lang ohne Unterbrechung. Nicht einmal ein Spaziergang oder einen Einkauf gestattet er uns. »Ich habe doch nur 2 Tage, um mein ganzes Leben zu erzählen«, sagt er. Er ahnt wohl, dass es die letzte Gelegenheit sein wird, uns seine Erinnerung weiterzugeben. Und sein Gedächtnis ist trotz seines hohen Alters erstaunlich präzise. Er erzählt so bildhaft, als wäre es ein Film. Ein Film, den er in Gedanken schon 100-fach gesehen hat, immer wieder auf der Suche nach den Ungereimtheiten in den Szenen. Wo war der Fehler? Wie konnte es 1979 zu diesem Verdacht kommen, der ihn zu Unrecht in Untersuchungshaft brachte und fast seine Familie zerstörte? Er wurde verdächtigt, ein Top-Spion für den Osten zu sein. Sogar die Bild-Zeitung und der Spiegel berichteten über den angeblich enttarnten Agenten aus Bonn. Da er in diesen Erfolgsmeldungen des Verfassungsschutzes Raimund von Bamberg genannt wurde, war ihm schnell klar, aus welcher Richtung der Verdacht kommen musste. Seit den 50er Jahren schon nannte er sich Steffen. Der Name Raimund hielt sich nur hartnäckig bei seinen Schwestern Isi und Karin im Osten. Welche Begegnungen in seiner frühen Jugend könnten dazu geführt haben? Oder hatte es einfach ausgereicht, dass seine Schwester Isi mit Henselmann, dem berühmtesten Architekten der DDR, und seine Schwester Karin mit Havemann, dem berühmtesten Oppositionellen der DDR, verheiratet waren? Meine Mutter und ich erfahren an diesem Wochenende zum ersten Mal von dieser Geschichte. Von seinem Kampf um Rehabilitierung. Nicht nur beruflich, sondern auch in der Bonner Öffentlichkeit, in seinem Freundeskreis. Ja, selbst seine Frau zweifelte zeitweilig an seinen Darstellungen. Glaubte, da müsste doch etwas dran sein. In der Familie Henselmann wurde nie darüber gesprochen. Ich wusste nicht einmal, dass Raimund sich Steffen nennt und bin das ganze Wochenende über unsicher, mit welchem Namen ich ihn ansprechen soll. Ähnlich wie bei dem Rätsel um meine Mutter und den Bundeswehroffizier beschäftigt Raimund bis ins hohe Alter immer wieder diese eine Frage, die direkt oder indirekt mit dem Namen Henselmann zusammenhing, obwohl er 600 Kilometer entfernt auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs lebte und jeden Kontakt vermieden hatte, um keinen Zweifel an seiner Loyalität als Staatsbeamter der BRD aufkommen zu lassen. In einem DIN A4-Heft hat er begonnen, seine Erinnerungen aufzuschreiben. Es sind eng beschriebene Zeilen in gleichmäßiger, sorgsamer Handschrift. Schließlich soll sie lesbar sein von der Nachwelt. Raimund war erst 4, als er seinen Vater verlor. Er erzählt von der Villa auf dem Charité-Gelände, in der die Familie bis dahin wohnte. Während die Mutter Sibylle ihr Atelier kaum verließ, verwöhnte der Vater den kleinen, blondgelockten Nachkömmling, wo er nur konnte. Fast täglich spazierte er mit ihm an der Hand nach der Arbeit zum Spielzeugladen, wo er sich einen neuen Hänger oder eine Lok für seine Modelleisenbahn aussuchen konnte. Er konnte ihm einfach keinen Wunsch abschlagen. Und natürlich erinnert er sich auch daran, wie Hermann seine Schwester in der Villa besuchte. Die ganze Familie war begeistert von ihm. Und am meisten er selbst, weil Hermann Quatsch mit ihm machte und ihn wie ein Flugzeug durch die Luft wirbelte, während er die Arme ausbreitete. Es war eine heile Welt, die kurz darauf zusammenbrach. Durch den Tod seines Vaters, durch den Krieg, durch die Mauer und die Trennung von seinen Schwestern, durch den ungeheuerlichen Verdacht. 1931. Isi schreibt einen Abschiedsbrief. Als Isis, Karins und Raimunds geliebter Vater Günther am 30. Juli 1931 viel zu jung an einer Lungenkrankheit stirbt, schreibt Isi Hermann in einem Brief, dass sie ihn nicht mehr sehen möchte. Nach der Beerdigung ist sie mit ihrer Mutter und den Geschwistern zur Erholung an die Ostsee gefahren. Es war eine riesige Trauerfeier, mindestens 1000 Menschen folgten dem Sarg. Isi hatte sich ihr rosa Georgette-Kleid schwarz färben lassen. Irgendwo in der Menge lief auch Hermann mit, aber dafür hatte sie keinen Blick. Stattdessen beobachtete sie, wie andere Frauen tuschelten, während sie zu ihrer Mutter hinüberblickten. Sie schämte sich für ihre Mutter, die mit einem grünen Hütchen, mit kecker Feder und Reiterstiefeln den Trauermarsch anführte. »Ich werde mir doch nicht vorschreiben lassen, in welcher Farbe ich um meinen Mann trauere«, hatte sie auf den Protest ihrer Töchter geantwortet. Isi und Karin wussten, dass jede Widerrede sinnlos war. Hier am Meer ist der kleine Streit vergessen. Der Bruder braucht die großen Schwestern und die Mutter braucht die Töchter auch. Nach dem Tod Günthers müssen sie die Villa auf dem Charité-Gelände verlassen. Zwar bekommt sie eine Witwenrente, aber die reicht längst nicht, um weiter so luxuriös zu leben. Ihre Malerei wirft nicht genug ab, doch etwas anderes zu arbeiten kommt für sie nicht in Frage. Isi wird jetzt Geld verdienen müssen. An der Ostsee hat sie den Kindern eröffnet, dass sie umziehen werden, in ein Häuschen in Wilhelmshorst bei Potsdam. Das ist weit weg von Hermann und seiner kleinen Wohnung in Moabit, denkt Isi. Der Abstand von Hermann, der inzwischen fast täglich darauf dringt, sich mit ihr zu treffen, wird ihr bei der Trennung helfen. Sie will Verantwortung übernehmen, statt sich von ihren Gefühlen hin- und herreißen zu lassen. Ohnehin ist sie nicht sicher, wie sehr sie diesem Mann und seinem Versprechen, 2 Jahre bis zu ihrer Volljährigkeit keusch auf sie zu warten, trauen kann. Zwei Jahre sind eine lange Zeit. Und Hermann ist einer, der es liebt, auf Partys mit Frauen zu flirten. Er hat sie zwar noch nie zu einer dieser berüchtigten Feiern mitgenommen, doch Isi kann es sich lebhaft vorstellen. Ihre Trauer über den Tod ihres Vaters ist so schmerzhaft, dass sie einen weiteren Verlust nicht ertragen würde. Lieber setzt sie der Sache selbst ein Ende, bevor ihr Herz nicht mehr zu retten ist. Ihre Mutter Sibylle unterstützt sie in diesem Schritt. Sie fühlt sich nicht in der Lage, auf die Tugend ihrer 16-jährigen verliebten Tochter aufzupassen. Schließlich hat sie jetzt ganz andere Sorgen. Entschlossen und wehmütig zugleich gibt Isi den Abschiedsbrief an Hermann in die Post. Wenige Tage später steht er vor der Tür ihres Ferienhauses in Ahrenshoop. Die Mutter öffnet, Isi ruft von hinten, ich bin nicht da. Der ahnungslose Raimund springt Hermann freudig in die Arme. Hermann überredet schließlich die Familie, dass er sie zum Abschied wenigstens noch ein letztes Mal alle zusammen zum Essen einladen darf. Die Mutter willigt ein. Isi wischt sich die Tränen aus dem Gesicht und versucht, entschlossen zu wirken. Im Restaurant legt Hermann zwei Flugtickets auf den Tisch. Er fragt gar nicht Isi, sondern spricht direkt ihre Mutter an. »Lassen Sie mich Ihre Tochter mit in die Schweiz nehmen«, fleht er sie an. Sein Bau, die Villa Kenwyn, stehe kurz vor der Abnahme. Le Corbusier persönlich wolle sie besichtigen. Zuvor aber würde Isi die erste deutsche Kollegin sein, die den Bau begehen und begutachten könne. Das wird sie ablenken und auf andere Gedanken bringen nach dem schrecklichen Tod ihres Vaters, sagt er. Isi ist sauer, dass er über sie spricht, als säße sie gar nicht am Tisch. Gleichzeitig ist sie geschmeichelt, dass Hermann sie als Kollegin bezeichnet, dass er Wert darauf legt, ihre Einschätzung über sein Werk zu hören. Die Aussicht, möglicherweise Le Corbusier zu begegnen, ist geradezu magisch und lässt die Angst, zum ersten Mal in ein Flugzeug zu steigen, in den Hintergrund rücken. Ihr ist schwindelig. Sie weiß nicht, was sie entscheiden soll. Eben noch hat sie sich von Hermann getrennt, jetzt sitzt er hier und bietet ihr eine gemeinsame Reise in die Schweiz an. Hermann kann sich ihre Zerrissenheit vorstellen und lässt sie gar nicht zu Wort kommen. Er redet weiter über das Hotel Bon Rivage direkt am Ufer des Genfer Sees, in dem er zwei getrennte Zimmer gemietet habe, auf zwei unterschiedlichen Etagen, wie er betont. Die Mutter schaut Isi ins Gesicht. Sie sieht blass aus. Die Augen, die in den vergangenen Tagen vom Weinen wie verschleiert waren, scheinen zum ersten Mal wieder zu leuchten. Natürlich wird ihr diese Ablenkung guttun, denkt sie, und ihrer beruflichen Zukunft auch. Wenn du möchtest, fliegst du mit, sagt sie entschlossen. Isi nickt und lächelt zum ersten Mal. Es folgen eine Arie von strengen Auflagen der Mutter und nicht enden wollenden Beteuerungen von Hermann, der Tochter nicht zu nahe zu kommen. Isi packt ihren Koffer, um am nächsten Morgen mit Hermann zum Flughafen zu fahren. Am Himmel zeigen sich dunkle Gewitterwolken. Der Wind frischt auf, als Isi und Hermann die Treppe zu der Propellermaschine hochsteigen, die sie nach Genf bringen soll. Als sie in der wackeligen Maschine durch die Wolken fliegt, betet sie insgeheim und denkt an ihren Vater. Wenn sie jetzt abstürzen, denkt sie, dann würde sie ihn vielleicht im Himmel wiedersehen.
Das war der erste Teil von Die Allee, ganz neues Buch von Florentine Anders. Morgen um 8.30 Uhr geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Claudia Drews. US-Präsident Trump hat für morgen ein Telefonat mit dem russischen Präsidenten Putin angekündigt. Dabei soll es nach Trumps Worten um das mögliche Ende des Krieges in der Ukraine gehen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Fabian Schwarzbauer.
Der US-Präsident sprach von der so wörtlich Aufteilung bestimmter Vermögenswerte zwischen Russland und der Ukraine. Konkret nannte Trump Land- und Kraftwerke. Der Krieg in der Ukraine ist auch Thema beim Treffen der EU-Außenminister heute in Brüssel. Auf dem Tisch liegt ein Vorschlag der Außenbeauftragten Kallas. Sie will der Ukraine in diesem Jahr Militärhilfen im Wert von 20 bis 40 Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Dafür sollen Mitgliedstaaten entsprechend ihrer eigenen Wirtschaftskraft Beiträge leisten. In Deutschland sind die Summen bereits bewilligt. Andere große Länder wie Spanien oder Frankreich müssten ihre Unterstützung allerdings erheblich ausbauen.
UN-Generalsekretär Guterres hat angesichts der jüngsten Entwicklungen im Jemen zu äußerster Zurückhaltung